herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Die Stimmung kocht, sie ist am Siedepunkt.
Bobby Wood.
Bobby Wood.
Ja, hier wird jeder und alles gefeiert. Es geht schon seit 10 Minuten so. Und wir sind in Bestbesetzung. Muchel ist dabei.
Moin.
Kai ist dabei.
Moin.
Bones ist endlich mal wieder dabei. Fertig mit dem Einlochen.
Frisch eingelocht bei Gato in der Wohnung. Hallo.
Bones. Hast du deine Platzreife jetzt?
Nein.
Durchgefallen oder noch nicht?
Noch nicht gemacht.
Okay. Und ich, Gato, bin auch dabei. Wir feiern jetzt mit euch zusammen den 2-0 Sieg gegen Heidenheim und gucken mal, was dann noch so möglich ist.
Ist das der Ausstieg schon?
Ja, das ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur tatsächlich mal. Ich dachte ja, wir sind sehr gut dabei mit den 49 Punkten in 26 Spielen. Und in der ersten Liga wären wir damit Vierter hinter Wolfsburg noch. Wow. Krass, ne? Wolfsburg hat 51 in 26. Also, es ist alles ein bisschen relativ. Aber erstmal, wie habt ihr das Spiel mit so einem kleinen Downer beginnen wir direkt, ne? Wie habt ihr das Spiel gegen Heidenheim gesehen? Wie war die Leistung vom HSV? Bones, vielleicht erstmal ein paar Zahlen.
Ja, also das Spiel war optisch sehr reif vom HSV, aber von den Statistiken her sehr ausgeglichen. Das war jetzt der zweite Sieg gegen Heidenheim seit 2018. Ballbesitz war ausgeglichen, auch die Zweikampfwerte, aber natürlich die Torschüsse. Der HSV hat viel mehr Offensivaktionen gesucht und doppelt so oft wie Heidenheim mit 20-10 Schüssen aufs Tor eine viel präsentere Leistung im Offensivbereich abgegeben.
18-10 lese ich hier gerade bei uns, bei Kicker, ne?
Ich weiß nicht, ob aufgerundet, ab 5 wird aufgerundet.
Okay, ja, ist gut. ihr seht, es sind hier sehr sachliche Zahlen, die viel recherchiert werden.
Aber eine noch schönere Zahl, und das schließt auch, glaube ich, an die Frage von Muchel an, ob das der Aufstieg ist. 4 Punkte besser als im Vorjahr, und dieses Jahr gibt es auch kein Bielefeld, was vorne wegläuft. Also der HSV dieses Jahr deutlich besser im Aufstiegsspiel als noch vor einem Jahr und macht auch die viel reifere Spielveranlagung, wenn ihr mich fragt.
Kai, was hast du zur Aufstellung gesagt? Es war ja doch sehr überraschend. Bobby Wood und Winsheimer haben zusammengespielt. War das für dich so zu erwarten?
Nicht ganz, aber irgendwie war es für mich auch keine große Überraschung, weil man muss ja fairerweise sagen, die Alternativen haben ja, also die Stammstürmer haben ja jetzt auch gefehlt, ähnlich wie die Diskussion, warum
Der Stammstürmer.
Und
Tirol, vielleicht zählt Tirol auch für zwei, ne? Weil er so gut ist.
Die Stammsäule.
Genau, und wir hatten jetzt uns nicht so breit im Sturm aufgestellt, und man muss ja sagen, es ist ähnlich wie die Diskussion, die wir Anfang der Saison immer hatten, warum Tune nicht immer mit der, oder warum er so oft in der Viererkette hinten gewechselt hat. Das war ja nicht, weil er da irgendwie alles ausprobieren wollte, sondern das war eben, weil er auch verletzungsbedingt immer Leute ausgefallen sind, und so war es auch in dem Fall. Aber ich muss auch nochmal sagen, Gato, schöne Einleitung auch von euch beiden, gleich der Erstliga-Vergleich, direkt die Punkte, die man braucht, die noch fehlen zum Aufstieg.
Natürlich, der Blick geht ja immer nach oben, ne?
Also absolut, macht auch gute Laune, und wann, wenn auch nicht jetzt, aber
Wir sind Spitzenreiter.
Ja, absolut. Und trotzdem ist, glaube ich, mehr denn je auch zu diesem Zeitpunkt gefragt, Spiel für Spiel zu sehen. Für mich übrigens, neben den eigenen Ergebnissen, die cool waren, freut es mich dann auch immer wieder, mir die anderen Spiele der Konkurrenz reinzuziehen, weil da immer wieder gestolpert wird. Und auch das ist sicherlich immer ein schönes Randereignis.
Muchel, was sagst du denn zu insgesamt jetzt zu der Leistung vom HSV? War sie stabil, war sie wackelig, warst du zufrieden? Hast du noch Punkte, an denen du ansetzen kannst? Was würdest du jetzt verbessern, wenn du Daniel Muchel wärst?
ehrlicherweise weiß ich gar nicht, woran ich noch drehen würde. Ich fand, das war eins der besten Spiele, die ich seit längerem vom HSV gesehen habe. Und ich hatte es tatsächlich nicht erwartet, ne? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, die Aufstellung war irgendwie, es fehlten einige Säulenspieler so, und trotzdem hat die Mannschaft alles gegeben, und ich fand Aaron Hunt mega stark. Ich war total überrascht. Ich bin kein großer Fan von ihm, und ich finde, er hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Beide Tore vorbereitet, also auch beim 2-0 von unserem neuen Stürmer Leibold. Hat er ja auch den entscheidenden Pass auf Winsheimer, glaube ich, war es, ne? Den er durchgesteckt hat, gespielt. Also schon echt sensationell. Und auch Leibold, ne? Also sensationell. Geiles Spiel gemacht. Ich hatte echt auch ein bisschen Bammel so. Oh, Leibold hatten wir auch in der letzten Folge schon gefragt. Brauchen wir ihn überhaupt? Ist er überhaupt wichtig für die Mannschaft? Weil wir haben ja gar nicht so schlecht gespielt. Und ich fand,
Shame on me, ich habe ihn nicht in meine Startelf gepackt. Also wenn Tune nach meiner Startelf gespielt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen, weil wir hatten ja zwei Tore gemacht. Und ich glaube, war Leibold beim ersten Tor dran? Also ich persönlich, ich glaube ja eher nicht, ne?
Genau, also offiziell wurde sie mir gut geschrieben. Viele sagen, er war nicht dran. Wie dem auch sei, viele sagen dann auch wiederum, wenn der Torwart, wenn er nicht so aktiv an den Ball versucht ranzukommen, reagiert der Torwart anders und fängt den Ball vielleicht. Aber man muss schon ehrlich sagen, ihr habt ja gerade die drei oder die zwei der drei besten Spieler laut Kicker hervorgehoben mit Leibold und Hunt. Onana hatte auch noch eine 2-0 und wohl ein sehr, sehr starkes Spiel laut Kicker. Und trotzdem muss ich sagen, bei Leibold, der mit einer 1,5 die beste Note hatte, kriegt für mich die Hälfte des Erfolgs da Tune ab. Weil Leibold zu bringen war für mich selbstverständlich, aber ihn so zu bringen war eine krasse Überraschung, so offensiv im Mittelfeld. Also als die Aufstellung rauskam, haben alle gesagt, mein Gott, die Holger von Sky wieder. Leibold spielt doch nicht da irgendwie links vorne oder links offensiv und spielt doch wieder verkappt in der Fünferkette. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja nicht kein Zufall, an wie vielen Toren der beteiligt war und wie der da vorne für Unruhe gesorgt hat. Und für mich auch ein entscheidender Faktor. Du hattest einfach viele Spieler, unter anderem dann auch Leibold, zusätzlich zu Hunt, Onana und Kittel im Mittelfeld, die alle im dritten Viertel den entscheidenden Pass spielen können. Und da muss ich sagen, fettes Lob an diese taktische Umstellung von Tune, Leibold offensiver aufzustellen. Und gleichzeitig
habe ich tatsächlich auch in der letzten Folge schon, war meine Aufstellung. Also, dass Leibold über außen offensiver agiert.
Ja.
Ich hätte zwar mit einer Dreierkette gespielt, aber nichtsdestotrotz, Leibold offensiver, ich glaube, das tut uns ganz gut.
Klar, und ich erinnere mich noch an den Tor-Butler, wie wir ihn früher genannt haben. Und ein Tor-Butler muss immer offensiv spielen, dass er möglichst viele Situationen bekommt. Trotzdem muss ich aber Hans Note dann im Gegenzug dazu relativieren. Ich finde auch sackstarkes Spiel, aber Hans ist für mich nicht wie Leibold einer, der konstant okay spielt und dann Ausreißer nach oben hat, sondern Hunt ist für mich einer, der auch ab und zu echt Ausreißer nach unten hat. Und ich kann einen Spieler immer nicht bewerten, der mal gut, mal der schlecht ist. Dann denke ich immer an den Mittelwert, was kommt dabei raus. Und das ist bei Hunt eben bei mir zu wenig. Und ich kann ihn nicht abfeiern für ein gutes Spiel alle 15 Spiele. Da fehlt mir dann was.
Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben bei Instagram wie immer ja auch immer nachgefragt, wie sind eure Thesen auch bei Energy, Radio Energy, mit dem wir ja kooperieren sozusagen, fragen wir das auch immer in der Morningshow nach und wir kriegen ganz, ganz viele Antworten. Und Markus Grubert hat uns zu Aaron Hunt eine Sprachnachricht geschickt und die lautet wie folgt.
Es war kaum zu merken, dass wichtige Spieler ausgefallen sind und das waren ja nicht wenige. Aaron Hunt war wirklich super drauf in dem Spiel, der hat das hervorragend gelöst, also richtig klasse gemacht, richtig wertvoll jetzt im Moment. Er ist da, wenn es drauf ankommt, man hört ihn nicht, wenn er auf der Bank sitzt, egal in welcher Liga, auf jeden Fall mitnehmen. Nochmal ein Jahr verlängern, der kann auch den jungen Spielern helfen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, geschlossen als Mannschaft dort auftreten, wie wir es gemacht haben, dann sind wir dies Jahr dran. Wir gehen dies Jahr hoch, wir ziehen das Ding nach Hause. In diesem Sinne, macht es gut.
Aha. Also Aaron Hunt noch ein Jahr verlängern, sagt Markus Grubert. Jetzt ist die Frage, Bones, du schnappst dir direkt das Mikro. Gehst du mit oder kommt jetzt eine Pöbeltirade von dir?
Nein, keine Pöbeltirade, aber man muss halt mal alles, okay, Muchel, das Handy hatte ich im Griff heute Abend, wie ich sehe. Man muss das mal in Relation sehen. Hunt ist dann 35 Jahre und die erste Liga ist ja für viele nochmal ein anderes Steckenpferd. Ich denke, er kann dann nochmal, zu deutlich schlechteren Konditionen als jetzt, finde ich, kann ein guter Mann sein, der die Mannschaft in der Kabine zusammenhält. Er hat Erstliga-Erfahrung, Abstiegserfahrung, weiß, wie man gegen den Abstieg kämpft, aber er ist jetzt in meinen Augen keine Stammkraft mehr, der in der ersten Elf oder, sag ich mal, im 17er-Kader für jeden Spieltag gesetzt ist. Er ist eher so eine Art Mickel fürs Mittelfeld, wenn du so willst. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr als Stammkraft, der dieses Spiel offensiv und fußballerisch jetzt voranbringen kann in Zukunft.
Habt ihr denn etwa die gleiche Meinung oder seht ihr das fundamental anders?
Nein, ich glaube, dass Hunt ein Spieler ist, den du in der ersten Liga bringen kannst, wenn du zum Beispiel zu viele Spieler hast, die außer Form sind oder nervös sind. Da kann man sich auf Hunt dann verlassen, dass der auch in der ersten Liga seine Pässe an Mann bringt. Und trotzdem ist es für mich so nicht aus voller Überzeugung. Mutzel hat es im Interview klar gesagt. Hunt hat dieses Jahr zum ersten Mal eine neue Rolle. Die hat er auch akzeptiert, dass er eben nicht nur Stamm spielen muss. Das wäre jetzt passend für die erste Liga. Und trotzdem muss doch ein Trainer sich zutrauen, in der ersten Liga aus voller Überzeugung eine Mannschaft immer parat zu haben, die erstligatauglich ist. Und wenn das schon so losgeht, ja, und wenn die Spieler dann verunsichert sind und wenn dann irgendwas passiert, dann habe ich in der Hinterhand immer Hand. Das ist für mich keine volle Überzeugung, sorry.
Korrekt. Was
in Hinterhand.
Hinterhand.
Da haben wir doch den Folgentitel.
Ah, herrlich. was für mich so ein bisschen so ein magisches Dreieck fast war, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, war Leibold, Aaron Hunt und Sonny Kittel. Ne? Also du hast da vorne quasi im offensiven Mittelfeld drei gehabt, die richtig gut kicken können, ne? Also die richtig gut mit dem Ball umgehen können. Und das war vorher, also du hast auch Spieler gehabt, die gut Fußball spielen können, aber war ein Jatta dazwischen, wo du manchmal nicht weißt, was er so richtig macht. Weiß er vielleicht selber nicht. Das Gute ist, die Gegenspieler wissen das auch nicht. Und dann kommt dann sowas raus wie vorletztes Spiel, ne? Wo er diese unglaubliche Einzelaktion macht und dann ein Tor schießt.
Aber, das werden wir so schnell auch nicht wieder sehen, glaube
ich. Ja, aber ich meine, ist das ein Modell jetzt auch für das nächste Spiel gegen Hannover, ne? In zwei Wochen. Die drei vorne so ein bisschen rumwirbeln zu lassen, irgendwie Leibold vielleicht ein bisschen über links, aber auch mal mit Positionstausch?
Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wir haben ja zum Anfang der Saison, hat ja Tune ziemlich viel durchrotiert und ziemlich viel gewechselt, ziemlich viele Positionen, wo immer wieder jemand anders gespielt hat, wo wir uns ja auch schon gesagt haben, so ein bisschen konstant wäre schon irgendwie ganz geil. Ich habe mich gefragt, ob es jetzt vielleicht gerade so der Zeitpunkt ist, wo sich das Ganze irgendwie bezahlt macht, dass da viel ausprobiert worden ist, dass sie auch auf anderen Positionen spielen können und dass wir dadurch jetzt gerade so flexibel sind, dass wir auch für den Gegner einfach ein bisschen weniger unberechenbarer sind. So, also das, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Voll, also wir haben alle mal getestet, ne? Man weiß jetzt, wie es ist. Und ich finde, einer, der sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, ist Onana, hatten wir auch eben schon. Und da haben wir erste Informationen aus erster Hand. Stübi ist ja Stadionsprecher und hat da tatsächlich so, der ist ja immer direkt bei den Trainerbänken, ne? Und dann hat er auch erzählt, hier Schmidt, also der Trainer von Heidenheim.
Da hast du mich jetzt um den Folgentitel gebracht.
Ja, ich konkurriere hier. Ja. Ich habe gerade in so WhatsApp-HSV-Gruppe durchgelesen und da wird natürlich Heidenheim nicht einmal mit den normalen Namen genannt. Deswegen habe ich hier so halt mitgelesen.
Jan-Luca schreibt uns auf Instagram, Onana werde unseren kompletten Verein sanieren mit der Ablösesumme.
Ja, und Frank Schmidt, schreibt Schübi, gerade im Wegdrehen hat er wortwörtlich quasi in Anführungszeichen gesagt, Onana, was ist das für ein Spieler? Also positiv gemeint. Und eine Viertelstunde später hat er dann nochmal gesagt, warte mal, wo ist es hier? Irgendwie sowas wie...
Nicht über die 24 spielen.
Ja, Onana, so nach dem Motto, unglaublicher Spieler. Also so hat er zweimal wohl gesagt, oder nicht über die 24 spielen so. Ja. Genau, also das war wirklich so ein krasses Lob, wenn der Trainer dann über den gegnerischen Spieler sagt, so bitte nicht darüber. Also Onana, mega Spiel und ich glaube auch richtig wichtig für die nächsten Spiele.
Okay, ding, 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 ding. Dann haue ich noch mal eine wilde These raus.
Endlich mal wieder.
Ja. Und zwar, ich will den HSV jetzt nicht zu sehr hypen, weil wir hier sehr positiv sind, aber irgendwie habe ich auch einfach Bock drauf. Meine wilde These ist, dass die wichtigsten und besten Spieler in dieser Folge noch gar nicht genannt wurden. Und zwar sind das für mich Wagnumann und Ambrosius. Die beiden Jungs, erstmal Glückwunsch von meiner Seite, U21-Nominierung. Ich glaube, die Ausbildung da ist extrem griffig und deswegen wilde These, bitte Jungs, jetzt geil vor Kunz vorspielen, in meinen Augen unser zukünftiger Bundestrainer, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, ihm zu zeigen, was in euch steckt, welche Entwicklung ihr noch nehmen könnt, um dann mittelfristig in den A-Kader zu rücken und gleichzeitig habt ihr jetzt noch eine geile Situation in der zweiten Liga, oben die Siege mit einzufahren, stützend zu sein, zu Säulenspielern zu werden und dann gestanden in der ersten Liga den nächsten Schritt zu machen.
Definitiv. Also wenn die jetzt so vorspielen könnten vor dem eventuell späteren Bundestrainer, wäre natürlich krass, aber es ist auch geil, ne, was so ein Sieg wieder alles verändert. Ne? Auf einmal sind Wagnumann, Jamra und Onana die drei vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs und gefühlt wird man jeden Einzelnen im nächsten Jahr mit 20 Millionen Gewinn irgendwie verkaufen. Also Herrlich. Aber die Frage ist ja, was würdet ihr denn ändern jetzt nächstes Spiel? Also sagen wir mal, ein Leistner kommt zurück, ein Van Drongelen wäre einsatzbereit und ein Terodde wäre wieder da. Jetzt haben wir natürlich die Elf, die gegen Heidenheim so gar nichts anbrennen lassen haben und souverän 2-0 gewonnen haben. Die hatten ja noch nicht mal richtige Chancen, Heidenheim. Also, never change a winning team, Bones? Oder
bin ich absoluter Fan von. Also, Bobby Wood! La 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 la! Bobby Wood! Nee, ja. Spaß beiseite. Ich meine schon am Samstag zu einem Freund, so gut wie Ambrosius, dass du es halt macht in Endverteidigung, ist es auch immer schwerer für Leisten, in dieses funktionierende System wieder reinzukommen nach den mehreren Spielen, die jetzt ausgefallen ist. Und Jamara und Wagnumann spielen hinten auf den Außenverteidigerpositionen auch überragende Spiele. Da brennt es halt nichts an. Wagnumann sowieso nicht, seit er beim Friseur war. Und ich habe auch überlegt, ob Leibold in dieser offensiven Rolle sich sogar vielleicht deutlich wohler fühlt als linker Außenverteidiger, weil da hat er immer mal wieder Böcke gehabt hinten und war dann, wenn er vorne bei Kittel ankam, schon ein bisschen aus der Puste. Und jetzt, wo er offensiv ausgerichtet war, dass er sich dort viel, viel wohler gefühlt hat, dass er weiß, ich habe hinter mir noch einen und dass das vielleicht auch ein Modell für die Zukunft ist, Leibold als linker offensiver Mittelfeldspieler.
Kai,
was würdest du tauschen? Ich würde alles so lassen, wie Bones es gesagt hat. Nur natürlich würde ich Bobby Wood rausnehmen und T-Rod reinbringen. Du musst auch keinen von den Kräften her noch mal 7 Tage länger schonen. Durch die Länderspielpause sind da alle bei 100% hoffentlich. Und Bobby Wood wirkte für mich schon als einziger Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, unglücklich. Will mich jetzt da aber gar nicht reinfressen, sondern einfach nur sagen, T-Rod rein für Wood, ansonsten alles so lassen.
Ja, unterschreibe ich so, aber trotzdem, ich finde jetzt, Bobby hat auch nicht so viel falsch gemacht, ne? Also ich finde, da sollte man jetzt auch die Kirche mal im Dorf lassen, so. Er wirkt immer etwas unglücklich, aber er hat jetzt auch kein scheiß Spiel gemacht, ne? Also ich fand es ja auch irgendwie, war es im Abendblatt, irgendjemand hat es geschrieben, dass das Tune sich noch bei dem Mannschaftsrat abgesichert hat, ob er Bobby dann wirklich spielen lassen soll.
Finde ich okay, die Maßnahme irgendwie, ne? Also wenn du dich bei deinen Führungsspielern so das Go holst, dann why not? Bei wem war das?
Bei Terodde und Leibold.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Und ich glaube, das ist auch einfach echt so ein Indiz dafür, dass wir diese Saison aufsteigen, weil da passt einfach so viel zusammen. Die Mannschaft steht so mega geschlossen zusammen. Da werden auch Spieler, die irgendwie ein bisschen unglücklich agieren, trotzdem irgendwie mit in die Mannschaft reingepusht. In den Mund genommen. Und und der Trainer hält sein Wort, schreibt hier Sven Kampf gerade so. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Dass Leute, die gut trainieren, dass er denen eine Chance gibt, dass sie was zeigen können, dass sie irgendwie nicht aufs Abstellen Gleis geschickt werden, wie ein Jung oder auch ein Bobby Wood immer wieder seine Chance bekommt. Also ich glaube, das rechnen die Spieler ihm auch hoch an und wollen da auch was zurückzahlen. Und deswegen sind wir einfach dran dieses Jahr. So,
ja, das sowieso. Das wissen wir aber schon. Es ist ja nichts Neues. Da schreibt Dan Snackroyd, für wen soll Leistner reinrotieren bei dieser Granatenabwehr? Ihr habt ja gesagt, für keinen. Ich sehe auch die Handzeichen, alle halten sich bedeckt. Ich sage, er soll für Haier rein. Weil ich glaube, man darf diese guten Spiele, die wir mit Ambrosius und Leistner hatten, im Januar, Februar nicht ausblenden. Die sind auch eingespielt. Und ich glaube, dass du für die absolute Crunch-Time tut der Mannschaft an Leistner besser als, ich sag jetzt mal, an Haier. Obwohl Haier, du kannst Haier nichts vorwerfen. Das ist so wie irgendwie, du tust Finzheim auf die Bank. So, der arme Junge hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber irgendwie ist es so, weil Onana ist für mich dann eher auf der 6 gesetzt und Aaron Hunt spielt einen weiter vor, das klappt alles, dann vielleicht lieber Haier auf die Bank. Also ich würde Leistner reinnehmen und Terodde für Wood und Leistner für Haier.
Also bevor Toni jetzt nicht bei uns im Podcast gewesen ist, werde ich ihn nicht für die Startelf fordern.
Ja.
Das als kleiner Sidefact nochmal, er hat uns tatsächlich geantwortet.
Ja. Und, er meinte, wir sind der beste Podcast, den er je gehört hat. Und er hat noch nie so coole Typen zugehört und er zieht sich jede Folge rein. Und ja, wir haben mit allem recht, aber er kann leider nicht zur Folge kommen.
Also ich sag mal so, er hat es jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen. aber er hat gesagt, wir dürfen gerne nach der Saison nochmal uns melden. Also bleibt dabei, schreibt ihn und nervt ihn damit, dass er zu uns in die Podcast-Folge kommt. Also Toni, aus der Nummer kommst du nicht wieder raus. Nee,
er denkt wahrscheinlich auch, wir sind die Vollfreaks, so, ne? Irgendwie so HSV-Nerds und die irgendwie völlig zu den Jungs gehe ich nicht hin. Aber wir sind ja eigentlich ein Energy, Radio Energy Podcast, so ein bisschen offiziell ist es ja schon. Und ja, wir sind vielleicht manchmal Freaks so, aber HSV-Freaks. Und wer ist denn kein HSV-Freak? Also von daher, nein, alles okay. Dann haben wir noch weitere Fragen von euch bekommen. Janek 15, ach, es geht hier in die richtige Richtung, schreibt: Leibold als linkes Mittelfeld, Joscha als linker Verteidiger zur EM im Sommer. Aha, ich würde mal sagen, eine Aussage ist schwierig. Leibold als linkes Mittelfeld, denn unser Mittelfeld in Deutschland, in der Nationalmannschaft, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht durchgehen, ist unfassbar. Du kannst die ersten fünf von Bayern schon nehmen, dann ist eigentlich gar kein Platz mehr. Und dann hast du auch noch Gündogan und Kroos und was weiß ich, Havertz und so. Das ist, glaube ich, schwierig für Leibold. Aber Joscha Wagnumann als linker Verteidiger zur EM, er ist ein sehr schneller Spieler. Wen haben wir in Deutschland auf den Außenverteidigerpositionen? Gar keinen. Man muss sagen, es spricht so ein bisschen dagegen, dass er jetzt bei der U21 spielt. Ne? Das ist halt schwierig. Ich glaube, Würz macht das ja nicht. Und wer war noch so ganz jung und fährt da nicht mit? Egal. Aber das ist natürlich jetzt, was sagt ihr dazu? Wie viel Chance gibt ihr?
Ich kenne nicht einen linken Verteidiger aus der ersten Bundesliga.
Ja? Ja?
Also, weil es mich aber auch gerade aktuell nicht interessiert. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
Ja. Also du sagst, klarer Fall, von dass er mitfahren muss.
Also für mich übrigens mein neuer deutscher Lieblingsspieler spielt links hinten. Das ist Gosens aus Italien. Ich finde, er macht es unglaublich gut und ist auch ein richtiger Typ, der seinen Mund aufmacht, da ein richtiger Führungsspieler. Und am liebsten habe ich immer eine Mannschaft mit 11 Führungsspielern. Für mich ist auch gleichzeitig eine zweite Liga-Leistung immer ein No-Go für die Nazio. Also für mich kannst du in der zweiten Liga unfassbar gut spielen, unfassbare Werte haben, unfassbar viele Spiele allein gewonnen haben. Es reicht in meinen Augen dann trotzdem nicht für die Nation.
Ja, realistisch ist natürlich
schwierig. Robin Gosens, ich musste tatsächlich gerade erstmal googeln. Ich habe den
aber das in der CL, also in der CL wirbelt der wie ein Wahnsinniger. Ne?
Aber ist das nicht ihr linkes Mittelfeld?
Ja. Ein Argument mehr. Also ein linker Verteidiger, der so offensiv agiert, weil er auch ab und zu mal trifft, ist es wirklich. Also mein neuer deutscher Lieblingsspieler.
Bergamo, 103 Spiele, 21 Tore.
Ach du Scheiße.
Ist nicht so schlecht.
Ja, und wie gesagt, auch immer CL, Viertelfinale und sowas. Also der misst sich mit den ganz Großen mittlerweile.
Und hat ja auch schon A-Länderspiele, wie ich hier sehe.
Ja.
Okay. Ja, gut, aber mit so einen Spielern beschäftige ich mich aktuell noch nicht. Das wird dann für die nächste Saison relevant, wenn wir aufgestiegen sind.
Oh, das wäre so geil.
Und der Blick wieder Richtung
Europa. Und er hat Europa ja auch gesagt, er will unbedingt in die Bundesliga.
Und der HSV, Hamburg ist ja auch echt eine schöne Stadt.
Absolut, absolut. Wer will nicht nach Hamburg? Selbst Toni Leistner ist hier in Hamburg gelandet und hat hier die Zeit seines Lebens wahrscheinlich.
Wenn er nicht die Spülmaschine ausräumen muss.
Ja, das stimmt. Auf Instagram, auch folgt seinem Instagram-Account, ist immer viel los. Aber auf einen Sollenspieler lassen wir natürlich nichts kommen. Wir haben wieder echt hart gearbeitet, muss man sagen, am Samstag, als der HSV gespielt hat. Zum zweiten Mal die Säule ausgepackt, zum zweiten Mal haben wir gewonnen. Also jetzt müssen wir es auch dann Sonntag leider, das beim nächsten Spiel, glaube ich, gegen Hannover fortführen. Es wird natürlich hart am Sonntag, aber da darf man dann nichts machen. So, was glaubt ihr denn Sonntag, Quote, Tipico, Sieg, HSV? Jetzt ist ja, the trend is your friend. Das ist ja eigentlich jetzt so gut wie sicher, dass wir das Ding gewinnen, oder?
Aber ihr habt doch vor einer Woche den 2-0-Sieg gegen Bochum getippt. Was habt ihr mit dem Wetteinsatz dieses Wochenende veranstaltet?
Ja, das ist so eine Sache. Also, ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld hin ist, aber der HSV gewinnt 2-0, aber wir waren zu gierig. Wir haben nicht einmal auf HSV-Sieg oder auf Handicap-Sieg getippt. Wir haben, glaube ich, direkt auf Ergebnis getippt oder das Kittel trifft und der HSV gewinnt und alles da hätte er fast gemacht, ne? Also wenn der getroffen hätte, dann hätten wir 800 Euro gewonnen. Aber da hat das Ding über die Latte gezimmert. Der Pfosten.
Ah, gut. Ah, wieder auf Null.
Aber jetzt, Hannover, Hannover gegen HSV. Ich sag euch jetzt, die Quote brummt.
2-6 tippe ich.
Boah, 2-6, das ist aber auch wirklich. No, wir sind Erster, ne? Darfst du nicht vergessen.
Ja, aber Kiel hat noch irgendwie 2 Nachholspiele. Mal gucken, wie das denn aussieht und Hannover.
Das hat nichts damit zu tun, dass sie Nachholspiele haben.
Ja, nö, aber vielleicht berücksichtigt das Tipico ja auch, dass wir halt Erster nur wegen 2 Spielen vorwärts. Ich weiß nicht, wie die also das
berechnen. Vigato ist eine 1-8er-Quote schon, dein Brumms.
Musst du machen, musst du machen.
Genau.
Also du sagst 1-8 und Kai?
Ich habe leider gerade es gesehen, ich darf nicht mehr mitmachen.
Okay, es ist tatsächlich eine 2,25-Quote. Also die brummt wirklich. Aha. Und Hannover, die haben letztes Spiel, die spielen.
Die haben doch gerade Corona-Party bei sich.
Ach, ja. Am Mittwoch gegen Kiel
genau.
ist das Nachholspiel angesetzt. Und dann, also die, guck mal, die sind sowieso, ach, das ist, also gegen Kiel können sie erstmal gewinnen. Aber 2,25er-Quote, muss man sagen, die würde ich mitnehmen.
Kiel gegen Hannover ist für mich so ein ganz klares Unentschieden. Ist für mich so ein richtiges Unentschieden-Spiel.
Das wäre geil, ne? Wie, so, wie jetzt Greuther Fürth gegen Nürnberg, aber Fürth ist, Nürnberg ist aber zu Nürnberg beschissen. Ist
so blöd, echt zu dumm. Ich habe ja echt Sympathien für die Nürnberger Truppe auch, so, weil ich da echt viele Freunde habe. Aber dass sie echt so beschissen gegen die Kleeblätter, sich da echt in der Nachspielzeit dann noch das 2-2 fangen, selten dämlich, also wirklich. Das hätte uns gut zu Gesicht gestanden, wenn die Nürnberger gegen Fürth gewonnen haben. So sind die natürlich oben auch noch irgendwie mit dabei. Ja. Hannover ist übrigens erst in 2 Wochen. Wir haben ja jetzt Länderspielpause. Deswegen haben wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Müssen wir uns sowieso überlegen, was machen wir da nächste Woche?
Eine Folge.
Klar. Definitiv.
Ja, also da passiert ja wieder ganz vieles Neues.
Insider.
Wir haben noch 1-2 Insider
tatsächlich. DFB-Spezial.
1-2 Insider haben wir noch und wir haben noch Auswärtsfahrten, die wir noch nicht besprochen haben. Aus Muchels Auswärts-Nähkästchen.
Aus meinem Auswärtstagebuch.
Ja, genau, weil ich habe mich letztens nach dem Podcast letzte Woche mit Muchel hier nochmal irgendwie so gefühlte Viertelstunde unterhalten und was da für Storys rauskam, also wo einmal ganz Osteuropa irgendwie bereist worden ist und ich glaube für 3,70 Euro gefühlt.
Also, das Motto war auf jeden Fall immer günstig reisen.
Ja, weil dann erlebt man auch viel mehr.
Das ist ja eine kranke Folge dann. Also Inside HSV fußballerisch und Inside HSV Fanszene. Also mehr geht nicht.
Ja, hier ist die Laune ist auf dem Siedepunkt. Wir sind schon eigentlich kurz vor aufgestiegen und nächstes Jahr müssen wir schon den Europa planen. Jan-Fred 7, Kai, ist auch eine Frage in deine Richtung. Wann starten die ersten, glaube ich, Planungen für die nächste Serie? Wir brauchen in allen Teilen Verstärkung. Also die Frage können wir sonst auch nächste Woche noch mal beantworten, wen wir denn vielleicht noch holen würden. Da kann sich ja jeder mal Gedanken machen. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben, wen ihr denn jetzt
verpflichten würdet. Aber auf jeden Fall eine Verlängerung, die wir definitiv machen sollten.
Was denn?
Bobby Wood.
Ja, also wenn wir auf einmal mit Bobby Wood und Aaron Hunt irgendwie verlängern.
Jeweils,
und
Gideon Jung. Jeweils so 3,5 Millionen.
Ja. Über 5 Jahre. Dann kann man wieder die Arbeit des Sportvorstands mal hinterfragen. Aber ich denke mal, sie...
Wenn er denn bleibt.
Wenn er denn bleibt, ja. Das fragt ja auch einer bei Instagram. Aber ich würde mal sagen, also wer jetzt den HSV verlässt, das ist ja völlig dumm. Ne? Der ICE wurde angeschmissen Richtung Europa. Unaufhaltsam werden wir marschieren und Spiel um Spiel gewinnen und dann...
In 2 Jahren Rathausplatz mit dem DFB-Pokal. Also jetzt nach Frankfurt abzuhauen, wird der größte Fehler überhaupt.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Was machen wir denn, wenn wir aufsteigen? Also habt ihr euch schon mal überlegt, was... gerade jetzt so zu den Corona-Zeiten, ich habe mich nach dem Spiel habe ich da gesessen und habe gedacht so, ja, was machen wir denn eigentlich? Also stürmen wir das Stadion und scheißen drauf und oder trifft man sich irgendwo auf dem Rathaus? Autokorso, ja, keine Ahnung. Also ich finde, da kann man langsam auch mal
definitiv
auch Corona-bedingt sich überlegen, was man da machen kann.
Also Autokorso auf jeden Fall, finde ich.
Definitiv.
Wie geil wäre es auch, wenn wir so...
Macht man ja auch immer, ne? Nach dem Heimspiel, wenn man in dem Tunnel da in Stelling nochmal durchfährt und dann immer schön mit der Hupe...
Wie geil wäre es auch, wenn du jetzt Kühne bist, ne? Und du willst dir nochmal irgendwie einen positiven... Du willst, dass dein Name wirklich geändert wird... Dann organisierst du jetzt für alle HSV-Fans eine Impfung gegen Corona, damit sie alle zusammen die Aufstiegsparty feiern können. Da legt er jetzt zack 100 Millionen auf den Tisch, kauft hier irgendwie irgendwelchen Impfstoff und im HSV-Stadion kann man sich impfen lassen gegen Corona, so irgendwie halt 1-2 Wochen vor Ende vom 34. Spieltag, dann sind wir ja schon halb sicher aufgestiegen, wenn das so weitergeht wie diese Woche und dann
können wir auch alle tatsächlich auf dem Rathausplatz feiern.
Es werden zuerst die Mitglieder angeschrieben, die bekommen sofort eine Impfung und danach dann die allgemeinen Fans, Kinder und Opas, damit das Stadion dann gleich zum Elfenheim-Spiel und zur Aufstiegsfeier voll ist.
Erst die Nordtribüne und dann alles
andere. Okay, ist auf jeden Fall. Schickt uns doch einfach mal eure Ideen und Vorschläge, was wir machen können, sollten wir aufsteigen, wie wir feiern, was wir feiern und wo wir feiern. Und
auf jeden Fall eine Aufstiegswoche. Wir müssen uns jeden Tag irgendwo anders betrinken. Und zwar mit allen Hörern immer zusammen. Irgendwie montags ist es da, Dienstag ist es da.
Jeder hat eine Säule dabei.
Jeder hat eine Säule, das ist der Eintritt. Ja. Das ist Eintrittskarte für die Runde.
Wir verlosen jeden Tag einen Suff mit uns unter den ganzen Hörern. Und dann wird sich die Kante gegeben, wenn wir aufgestiegen sind.
Ja, also irgendwas
für uns einfallen.
Ja, so, also... ich denke mal, die Nationalmannschaftspause kann jetzt hier kommen. Wir sind besten gewappnet und hören uns dann wieder nächste Woche, wahrscheinlich dann auch am Montag. Bis dahin natürlich nur der HSV und Bobby Wood.
Nur der HSV.